Regionalgeschichte auf die Ohren.
Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge der Podcast-Reihe Regionalgeschichte auf die Ohren. Mein Name ist Dr. Greta Ziewes und ich bin im LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte für die Wissenschaftskommunikation zuständig. Zum Gespräch begrüße ich heute Dr. Claudia Kemper.
Hallo, schönen guten Tag.
Und Dr. Julia Paulus.
Hallo, auch von meiner Seite.
Beide sind Referentin bei unserem Institut und Macherin der Ausstellung Queer Münster, eine andere Geschichte der Stadt. Über dieses Projekt wollen wir uns heute unterhalten. Im Sommersemester 2022 habt ihr, liebe Julia und liebe Claudia, an der Uni Münster im Fachbereich Geschichte ein Seminar angeboten zur queeren Geschichte der Stadt Münster bzw. eine Historiografie von Queerness. Aus diesem Angebot entstand dann einiges. Eine studentische Arbeitsgruppe, eine Ausstellung aus 22 Roll-Ups, die bisher an 14 Orten gezeigt wurde, vom etablierten Museum bis zur Schulaula und eine Online-Präsenz mit der Ausstellung, mit Linklisten und weiterem Material. Unter anderem sind da auch Radiomitschnitte von aktivistischen Radiosendungen aus der Zeit, bevor es Podcasts gab, zu hören. All das ist nicht selbstverständlich, in der Forschung nicht und in der Lehre auch nicht. Möchtet ihr kurz erzählen, wie es dazu kam und wie das lief? Hattet ihr diesen Umfang geplant? Hattet ihr damit gerechnet? Oder wurde das Projekt im Machen immer größer?
Die Frage ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und das Projekt wurde im Machen sehr groß. Wir haben zusammen im Winter 2022 eine Lehrveranstaltung geplant, Julia und ich, und haben uns überlegt, dass endlich etwas zur Geschichte der queeren Community Münsters gemacht werden müsste, zur Geschichte von Homosexualität, nicht nur in Münster, sondern generell etwas angeboten werden sollte, und haben uns überlegt, es könnte möglicherweise eine gute Idee sein, die Studierenden zu einer Ausstellung einzuladen, zu motivieren, mit frisch gehobenen Materialien, mit ganz neuen Quellen zu arbeiten, um dann eine eigene Ausstellung auch zu kreieren. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, so wie alle Lehrenden am Anfang eines Seminars, immer nicht so ganz genau wissen, wie die Resonanz sein wird. Wir wussten also nicht, wie groß das Engagement auf Studierendenseiten sein würde. Das Seminar war voll, wir hatten viel Anfrage und waren dann doch sehr, sehr positiv überrascht und sehr begeistert, wie groß das Engagement dann gewachsen ist im Laufe des Sommersemesters und alle Studierenden, die dabei geblieben sind, unbedingt auch diese Ausstellung umsetzen wollten.
Bei der Umsetzung dieser Ausstellung merkten wir, was neben dem Engagement von Studierenden leider noch dazu gehört, nämlich das ganze Equipment in irgendeiner Form bereitzustellen. Sprich, wir mussten uns darum kümmern, wer uns vielleicht als Kooperationspartner auch die nötige Unterstützung geben konnte. Und da trafen wir auf die Gleichstellungsstelle der Stadt Münster, die eine eigene, ja, ich sag mal, Abteilung sogar hat, für Diversity, auch für Queerness sozusagen. Und die haben unser Projekt ganz begeistert aufgenommen und haben gesagt, ja, das wollen sie unterstützen. Und mithilfe der Gleichstellungsstelle der Stadt Münster und auch mit Unterstützung dann des Stadtarchivs der Stadt Münster, die selber gerade dabei waren, ein größeres Aktenkonvolut aus dem Kommunikationszentrum Münsterland, KCM, zu transferieren, haben wir es geschafft, dann sowohl die Finanzierung zu regeln, wie auch die leidige, aber gleichzeitig auch wunderbare Quellensituation zu klären und damit eine solche Ausstellung auch historisch gesichert, fundiert anzureichern und eben mit 22 ganz toll gestalteten Roll-Ups durch unsere wunderbare Designerin Chrissy Large auf die Beine zu stellen. Es gehören also ganz viele Köpfe und ganz viele kreative Menschen dazu, so etwas auf die Beine zu stellen.
Ja. Ihr habt die Quellensituation gerade schon erwähnt, die sich auch nochmal deutlich erweitert hatte, als ihr das Angebot gemacht habt an die Studierenden. Und Das ist ja auch ein toller Doppeleffekt, wenn man dann in so einem Seminar in die Forschung direkt einsteigen kann und auch aktiv was mit erschließt, also Methoden direkt anwendet. Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen? Was waren das für Quellen und wie seid ihr da rangegangen? Was war euch wichtig für die Studis auch?
Also auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit gehabt, direkt an Originalquellen zu kommen, die zum Teil das erste Mal überhaupt in einem Forschungsprozess genutzt werden konnten. Und das waren Quellen von Aktivistinnen und Aktivisten aus der Zeit selber. Das waren aber auch sowas wie Journale, das waren Flugblätter gewesen und es waren vor allem auch ganz viele Fotos. Und mithilfe dieser unterschiedlichen Quellen, die zu ganz unterschiedlichen Themen zusammenhängen, sich auch als ersten Zugriff für das Thema anboten, haben die Studierenden darüber hinaus aber noch eigene Dinge entwickelt.
Es war natürlich ein großes Wagnis, weil wir selber am Anfang des Sommersemesters 22, also Julia und ich, wir wussten, dass es diese Quellen gibt, die noch teilweise in den Kellern und Dachböden der ehemaligen Aktivistinnen gelegen haben, unter anderem schon im erwähnten Schwulenzentrum hier in Münster. Aber ob die auch rechtzeitig dann im Stadtarchiv landen würden und dort für eine erste Erschließung dann auch so bereit wären, dass sie genutzt werden konnten von den Studierenden, das war so ein bisschen großes Wagnis insofern, als dass wir so auf allen Ebenen kommunizieren mussten und gucken mussten, dass das noch innerhalb des Semesters auch klappt. Und wir konnten dann teilweise die Gründungsgeschichte nicht nur vom Schwulenzentrum, vom Kommunikationszentrum rekonstruieren auf dieser Basis, sondern auch Geschichte, die schon teilweise bekannt war, das erste Mal so vervollständigen. Weil es gibt schon einen historischen Anlass für dieses Seminar 2022, denn das war das 50. Jubiläumsjahr der ersten homosexuellen Demo, die in Deutschland stattgefunden hat, 1972. Und 2022 war schon in der queeren Community in Münster das ein gewisses Thema. Es war bekannt, dass es das gibt. Es gab auch schon Kontakte mit vielen ehemaligen AktivistInnen, sowohl mit Schwulen als auch Lesben, die eben gemeinsam diese erste Demo veranstaltet hatten. Aber so eine systematische Aufarbeitung, wer mit wem und unter welchen Umständen nicht nur diese Demo, sondern überhaupt dann die homosexuelle Community in den 70ern und 80ern sich überhaupt organisiert hat, das war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Und wir hatten eben die Aufgabe, das in aller kürzester Zeit die Materialien zusammenzutragen und für eine erste Nutzung zu erschließen zu lassen. Wir sind dem Stadtarchiv hier in Münster sehr, sehr dankbar, die diesen Auftrag sofort übernommen hat und da sehr uns wahnsinnig unterstützt hat.
Und die große Herausforderung zusätzlich bestand dann darin, dass wir ja keine Ausstellung machen wollten zur schwulen oder lesbischen Anfangsgeschichte der 70er Jahre nur, sondern wir nannten das Ganze ganz bewusst schon, auch schon unser Seminar, Queer Münster, eine andere Geschichte der Stadt. Und queer, der Begriff, ist ein Begriff, der sich erst Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre überhaupt entwickelt hat in Deutschland. Und insofern war es jetzt die Herausforderung, wie gehen wir damit um, dass heutzutage die Studierenden auch selber ein ganz anderes Bewusstsein vermutlich haben von dem, was wir Älteren vielleicht noch unter der homosexuellen Geschichte verstehen und was die Jüngeren unter verstehen. Und entsprechend haben wir sie dann, ich sag mal, ganz frei losgelassen zu assoziieren erstmal. Und da ist eben eine wirklich andere Geschichte geschrieben worden, weil der Zugang zu dem Thema ein sehr kreativer und von der jetzigen Generation sozusagen gewählte war. Wir fangen nämlich an mit Heteronormativität und eben nicht mit der schwulen Bewegung.
Aber dass es das Wort gibt und dass das auch mehr oder weniger in Sprachgebrauch übergegangen ist, das ist ja historisch wirklich abzuleiten, zum Beispiel auch aus dieser Demo 1972. Das gehört ja zu der Geschichte dazu, ne? Also das...
Oder sagen wir mal, die Queerness, so wie wir das heute kennen, lässt sich, glaube ich, nicht vollständig verstehen, wenn man das ohne die homosexuellen Bewegung der 70er Jahre erzählen würde. Weil es eben so ein Kennzeichen der homosexuellen Bewegung als auch der queeren Bewegung ist oder überhaupt von Emanzipationsbewegung, sich die Begriffe anzueignen, um sie dann empowernd zu nutzen für die eigenen Anliegen. Mhm. Das war mit dem Begriff des Schwulseins, mhm. das war mit dem Begriff der Dykes mhm. für Lesben. Das war dann aber auch mit dem Begriff des Queerseins, was ja erstmal so eine Pathologisierung lange Zeit gewesen ist, dieser Begriff. Der ist ja schon seit dem 19. Jahrhundert in Schwange gewesen, um so eine Abweichung von der Norm irgendwie zu bezeichnen. Und diese Aneignung ist so ein Kennzeichen von der Emanzipationsbewegung. Dass das aber so ein Effekt hat und dann auch so einen identitätsstiftenden Effekt hat und wie dann wiederum diese schwulen oder lesbischen Kollektive oder queeren Kollektive sich um diese Begriffe auch intern streiten und auseinandersetzen und was sie darunter verstehen, wie politisch er sein soll und wie die Strategien sein sollen, um es auf die Straße zu tragen und eigene Rechte einzufordern. Das ist eben das Wichtige und Spannende, wenn man mit der Geschichte dieser Bewegung auseinandersetzt. Und das ist das, was ich meine, so auch wichtig ist, um aktuelle Debatten über die queere Community oder überhaupt den gesellschaftlichen Umgang mit Queerness zu verstehen. Ganz wichtig ist eben auch in die Geschichte zu schauen und in die Geschichte der homosexuellen Bewegung, in die Geschichte der Lesbenbewegung und der schwulen Bewegung. Das wäre sonst unvollständig.
Und eben auch, also was ich sehr wertvoll fand, nämlich diesen Einstieg über die Heteronormativität, nicht nur zur Diskussion zu stellen, was ist Homosexualität oder was ist Queerness, sondern auch, was ist Heteronormativität, was bedeutet das und was bedeutet das auch für heterosexuelle Leute, dass es da eine Normierung gibt, wie das gelebt werden soll und auch kann man das auch anders leben. Mhm. So, also auch da wird ja eine Tür geöffnet und das finde ich durchaus sehr wertvoll. Gehen wir doch nochmal auf die regionalhistorische Perspektive. Dass diese Demo in Münster war, ist ja ziemlich spannend. Für unsere nicht-westfälische Hörerschaft sage ich kurz ein paar Worte zu Münster. Münster ist nicht nur Heimat unseres Instituts, sondern auch von 300.000 Menschen. Davon studiert jede fünfte. Gefühlt fahren hier übrigens alle Fahrrad. Als Verwaltungsstadt mit mehreren Gerichten und als Bischofssitz, außerdem als lokales Zentrum für Shopping und Kultur, pflegt Münster in Westfalen einen Ruf als wohlhabend und gebildet. Ist die queere Geschichte in einer mittleren Großstadt wie Münster anders oder besonders als die in anderen Städten vergleichbarer Größe? Oder gibt es da aus queerhistorischer Perspektive noch weitere Aspekte? Wieso war hier diese Demo und was macht das mit der Szene bis heute? Gibt es da was?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ist es das Überraschende, also das nicht Erwartbare in Münster, weil Münster, das hast du gerade schon angesprochen, ist neben seiner Beamtenstadtvorstellung, die man hat, ist es vor allem ein Bischofssitz. Und der andere Begriff, den man mit Münster eigentlich neben gut gebildet, wie du das gerade gesagt hast, weil es auch die Stadt der vielen Schulen ist, ist der Begriff katholisch. Ja, und katholisch heißt natürlich moralisch und eher rigide und so weiter. Und gerade in einer solchen Stadt hat die erste große bundesweit öffentliche Demonstration 1972 stattgefunden. Das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Also das war das Überraschungsmoment, denke ich mir. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist zwar eine mittelgroße Stadt, 300.000 Einwohner, damals hat es 200.000 gehabt, aber sie ist dennoch in einer ländlichen Umgebung platziert. Und was wir kennen aus dieser Zeit der beginnenden neuen sozialen Bewegungen, sind vor allem die großen Städte wie Berlin, wie Frankfurt, wie München, wie Hamburg, wo sozusagen der Bär tobte. Und jetzt auf einmal Münster. Und dann noch mit einer Gruppe, die normalerweise, gerade wenn es um Moral geht, eher sich versteckte und auch im Versteckten bleiben sollte. Also sich sozusagen verschwiegen und verschweigend behalten sollte. Und hier haben sie das nicht gemacht. Das ist eigentlich das Spannende. Und das unterscheidet auch, denke ich mir, Münster sicherlich von anderen Städten, weil hier hat man es gemacht. Es hat natürlich viel mit Zufällen zu tun, es hat was mit Personen zu tun, wie übrigens häufig in der Geschichte, man glaubt es nicht, neben den ganzen sozusagen Prozessen und Entwicklungen machen Geschichte dann doch immer wieder Menschen. Hier war es eine ganz wunderbare Zusammenarbeit zwischen zwei ganz wichtigen Aktivistinnen, nämlich einer Frau, der Anne Henscheid, und dem Rainer Plein, der in zig anderen Organisationen auch tätig war. Und das hat hier sozusagen eine so große Bewegung geschaffen, zusammen mit vielen anderen aus anderen Städten. Also dann kamen die Frankfurterinnen und die BerlinerInnen auch nach Münster. Das macht es anders, besonders und gleichzeitig im Vergleich zu der bisherigen Geschichte eben auch so attraktiv für eine historische Erforschung dieses Phänomens.
Also habe ich das richtig verstanden, dass quasi Anne Henscheid und Rainer Plein der Grund sind für die Entwicklung in Münster, dass die anders war als beispielsweise in Gütersloh? Wenn die beiden in Gütersloh gewesen wären, wäre dann vielleicht Gütersloh Münster geworden?
Das weiß ich nicht, ob es Gütersloh gerade gewesen wäre. Das war eine interessante Frage an die Kollegen, die an einem anderen Projekt arbeiten. Aber ich würde sagen, die haben sicherlich einen Großteil beigetragen, dass an diesem Ort diese Art von Bewegung stattgefunden hat. Man muss natürlich auch dazu sagen, Rainer Plein war ein Studierender und hatte natürlich diese Studierendenatmosphäre und den Hintergrund auch. Anne Henscheid war aber keine Studierende. Das ist zum Beispiel schon eine ganz, ganz große Ausnahme in dem, was wir normalerweise mit neuen sozialen Bewegungen gerade zu Anfang verbinden. Wir denken nämlich immer, es waren alles AkademikerInnen gewesen, die natürlich Zeit hatten und auf die Straße gingen und so weiter. Anne Henscheid war eine Angestellte gewesen und hatte zig andere Sachen noch zu tun, um ihr Geld zu verdienen. Aber sie war eine, die wach war und die engagiert war und vor allem die auch andere Lesben kennenlernen wollte, was eben nicht einfach war. Man konnte nicht einfach so eine Anzeige in die Zeitung setzen, hallo, ich suche eine Bekannte, eine Freundin oder aber nur Menschen, mit denen ich mich über mein Lesbischsein auseinandersetzen, wie es das vielleicht heute möglich ist. Sondern das muss im Verschwiegenen stattfinden. Und sie hat sozusagen diese kleine Gruppe, die sich da aufgetan hat, hat sie kennengelernt über ein Flugblatt, das Rainer Plein aufgehängt hat. Und die Idee hat Rainer Plein wiederum von anderen bekommen, die in Bochum eine der ersten Gruppen innerhalb bzw. außerhalb von Berlin waren, mit denen er sich zusammengeschlossen hatte. Und so war das wie ein Schneeballsystem, von vielen kleinen hin zu einer größeren Gruppe. Und ja, ich würde nochmal, das war deine Eingangsfrage, ich würde schon sagen, wenn es diese beiden nicht gegeben hätte, würde ich mal mutmaßen, hätte es nicht zu dieser großen Aktivität geführt, wo wir heute sagen können, Münster ist, das würde ich jetzt mal, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, Münster ist sicherlich eine der Zentren gewesen der Schwulen- und Lesbenbewegungen in Deutschland.
Okay, danke. Die nächste Frage ist eine komplexe Frage. Zum einen reden wir ja bei den 1970er, 80er und 90er Jahren, die im Projekt behandelt wurden, ja, über Zeitgeschichte, also Sachen, die in unserer Lebensspanne noch stattgefunden haben. Dann wird Aktivismus auch ganz stark thematisiert und es gibt zum Beispiel in Bezug auf Klimaforschende ja schon so Überlegungen, wie sehr sollen die sich eigentlich auch aktivistisch äußern aus ihrer Forschung heraus. Es ist ein komplexes Feld, Politik und Forschung, Aktivismus und Forschung. Insbesondere, wenn es dann noch um einen selbst geht oder um Prozesse, die man miterlebt hat und die erforscht. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Menge zu sagen gibt. Wir haben ja im Vorfeld auch schon ganz interessante Aspekte angerissen. Ich möchte einfach gerne so diesen Aufriss an euch übergeben.
Ich knüpfe mal an das an, was Julia zuletzt gesagt hat über Rainer Plein und Anne Henscheid. Also zwei wirklich überaus engagierte Menschen, die ganz viel angestoßen haben und auch ganz viel riskiert haben mit ihrem Engagement in dieser Zeit. Und die diese Demo maßgeblich mitgeprägt haben. Denn die Geschichte, wie sie weiterging, ist ja die, dass die Demo über die längste Zeit in Vergessenheit geraten ist. Nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch innerhalb der Community. Und es ist eben nicht die Gesamtgesellschaft oder, wie man eben auch sagt, die Dominanzgesellschaft, die die Geschichte dieser Demo wieder erzählt hat, sondern auch das ist wieder aus der Community heraus entstanden. Also Es ist maßgeblich ein Projekt aus der Münsteraner queeren Community heraus gewesen, die schon 2020 angefangen haben, über ein Filmprojekt nachzudenken, diese Demo 1972 zu dokumentieren. Dass der Dokumentarfilm Münster 1972, der dann eben auch 2022 Premiere hatte, ist da ein Produkt gewesen. Und auch wir haben viele unserer Informationen über diese Demo, aber auch die Hintergründe der Community, des Community-Lebens aus der Szene selbst erhalten, nicht? Und das hat natürlich etwas mit dem eigenen Leben zu tun und auch mit den eigenen Verbindungen zu tun. Das ist erstmal das eine, also der Zugang zu den Quellen, die Nähe zu den Quellen hat. Es hat schon was mit dem eigenen Engagement auch zu tun oder mit der eigenen Biografie. Und dann kommt hinzu, dass nicht nur bei solchen Themen, die jetzt gerade auf der politischen Agenda so weit oben stehen wie Klimawandel oder politische Rechte für sexuelle Minderheiten, sondern bei sämtlichen Themen, die in der Zeitgeschichte behandelt werden, die Frage offen ist, inwiefern man sich da als Zeithistorikerin überhaupt noch von distanzieren kann. Also wir sind ja alle immer mehr mit den Gegenständen auch eng verbunden, die wir da behandeln. Niemand kann mehr von sich behaupten, dass der da in irgendeiner Form eine neutrale oder objektive Position einnehmen kann. Das ist immer schon eine Debatte in der Geschichtswissenschaft, aber in der Zeitgeschichte ist sie in den letzten Jahren immer akuter geworden, seitdem auch die Themen, die wir behandeln, immer mehr mit in die Gegenwart hineinreichen und wir mittendrin stehen in den Veränderungsprozessen. Und wenn ich eine queere Person bin, die ich bin, dann haben natürlich queere Themen mit meinem Leben zu tun und ich habe ein großes Interesse daran, dass sie problematisiert werden. Aber das haben alle Themen, mit denen ich mich beschäftige, auch wenn ich mich jetzt nicht unmittelbar mit denen identifiziere.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und es ist immer wieder interessant, dass gerade in der Wissenschaft es ein Credo gibt. Zumindest lange Zeit, vielleicht jetzt unter den Jüngeren, Gott sei Dank nicht mehr. Nämlich, dass man bloß nicht mit seinem Gegenstand irgendetwas zu tun hat auf privater Ebene. Ich würde mal sagen, diejenigen, die so laut schreien, die haben am meisten mit dem zu tun, was sie gerade behandeln. Weil das gibt es, glaube ich, gar nicht. Und sei es, dass man einen Bezug dazu hat, weil man ein gesteigertes Interesse hat aus Abwehr oder eben aus Zuneigung zum Thema oder dass man in irgendeiner Form mit Menschen Kontakt hätte, die betroffen waren im weitesten oder nächsten Sinne von diesen Themen, die man da erforscht. Und am schönsten ist das eigentlich immer bei dem Thema Frauen- oder Geschlechtergeschichte. Ne? Da wird dann sozusagen immer gesagt, ja, du bist ja eine Frau, ja klar, dann machst du das. Das ist das Komischste an der ganzen Geschichte, weil erstens ist Geschlechtergeschichte natürlich die Geschichte der Geschlechter und das sind viele, wie wir wissen, und eben nicht nur der Frauen. Aber anscheinend ist es da so eine Vorstellung einer Abwehr, nämlich, dass Männer erstmal kein Geschlecht haben und sich also in erster Linie nicht mit diesen Themen zusammenhängen oder mit diesem Zugang zu beschäftigen haben oder brauchen. Es war lange Zeit zumindest so. Es heißt also umgekehrt, bei diesem Thema wie bei allen Themen, würde ich sagen, ist es sogar sehr sinnvoll, sich darüber klar zu sein, in welchem Verhältnis Frau oder Mann oder wer auch immer dazu steht. Weil es natürlich auch etwas mit einer selber macht und mit dem Thema, wenn man offenlegt, in welchem Verhältnis man dazu steht, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, über die eigene Nähe zu dem Thema zum Beispiel zu Menschen Kontakt aufzubauen, die einem eben anderes erzählen können als das, was man gemeinhinlich erfahren kann.
Die Ausstellung, die ihr dann mit den Studierenden gemacht habt, die war, wir hatten es einleitend gesagt, an 14 Orten war die zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr unterschiedliche Einsätze gab, wie mit diesen Roll-ups gearbeitet wurde, wie mit der Webseite auch gearbeitet wurde, mit den Quellen, die da sind. Könnt ihr ein bisschen einen Einblick geben?
Es war wirklich eine große Bandbreite und wir haben ja, und das müssen wir hier, finde ich, auf jeden Fall sagen, wir sitzen hier als Claudia Kemper, als Julia Paulus, aber hinter uns stehen ja noch viele andere, die nämlich diese Ausstellung auch inhaltlich nicht nur vorbereitet, sondern wirklich inhaltlich geplant haben und die jetzt Botschafterinnen sind dieser Ausstellung. Das heißt, es gibt also einen Kreis von Studierenden, die diese Ausstellung inhaltlich sozusagen geplant haben, die weiterhin sie auch begleiten. Also auch an Schulen gehen und da zum Teil eben mit Schülerinnen und Schülern diese Ausstellung besprechen, einführen bzw. so kleine Workshops machen. Das ist also etwas, was wir auf jeden Fall hier nochmal sagen müssen. Dementsprechend, je mehr das nachgefragt ist, desto intensiver war die Auseinandersetzung mit dem Thema und desto interessierter haben Studierende dann auch mit Schülerinnen und Schülern nochmal aufs neue Zugänge zu dem Thema gefunden und umgekehrt natürlich die Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit den Studierenden nochmal neue Einsichten zu denen gewonnen, was sie vielleicht bisher so gedacht haben. Aber die Lehrerinnen und Lehrer übrigens auch und die man sicherlich manchmal am meisten. Es gab ganz überraschende Situationen, wo ich selber, muss ich sagen, dann ein bisschen übertölpelt worden bin von meiner Voreingenommenheit. Und zwar die interessanteste Annahme war an einem, da muss man jetzt vorsichtig sein, damit es nicht gleich auffällt, aber vielleicht ist das ja auch ganz interessant, an einer Bischofsschule des Bistums. Da hat sich nämlich ein engagierter Lehrer, der Interesse zeigte, diese Ausstellung an die Schule zu holen, so engagiert, dass er eine eigene Broschüre zusammengestellt hat für seine Schülerinnen und Schüler mit Materialien und hat daraus wirklich Workshops gemacht und versucht mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Schule dann auch intensiv dieses Thema in Ethikunterricht, in Geschichts- und in Deutschunterricht hineinzubringen. Das muss ich sagen, war große Klasse. Das habe ich an keiner anderen Schule erlebt. Dann habe ich es aber auch erlebt an einer anderen Schule, dass die mit unserer Ausstellung Werbung gemacht haben für ihr eigenes Engagiertsein in Sachen Diversität. Das gab es auch zum Beispiel. Also, dass das so eine Auszeichnung ist, diese Ausstellung an die eigene Schule zu holen. Das ist auch ein Ausweis dafür, um zu zeigen, wie sehr man sich auch diesen Themen öffnet. Also es ist eine große Bandbreite von intensiver sozusagen Beschäftigung damit, bis dahin, dass man sogar sagt, wow, es gibt so eine tolle Ausstellung, ihr habt die gemacht, wir sind stolz, sozusagen diese Ausstellung bei uns zeigen zu können. Bis dahin, dass sich auch Lehrerinnen und Lehrer im Studienseminar mit dieser Ausstellung beschäftigen konnten, weil sie eben selber hier in Münster die sehen konnten und dadurch hoffentlich als Multiplikatorinnen auch wirken können.
Und für die Zukunft, was wünscht ihr euch für das Projekt und was steht da jetzt noch an? Wie geht es weiter?
Naja, die Schülerinnen und Schüler, das sind natürlich die Azubis und oder Studierenden von morgen und dann unter Umständen die LehrerInnen von übermorgen oder an anderer Stelle wirkend und insofern wünschen wir uns natürlich, dass dieses Projekt noch sehr viel mehr in die Breite wirken kann. Also 14 Standorte, das ist unerwartet viel, aber natürlich geht das hoffentlich weiter und wird ganz viele SchülerInnen in irgendeiner Form inspirieren, sich nicht nur mit eigenen Identitätsfragen, sondern darüber hinaus mit politischen Herausforderungen auseinanderzusetzen, was es bedeutet, zu einer gesellschaftlichen Minderheit zu gehören, was es bedeutet, politisch aktiv zu sein, was es bedeutet, in einer Stadtgesellschaft Teilhabe erlangen zu wollen und so weiter und so weiter. Die Fragen sind ja ganz vielfältig, die sich aus dieser Ausstellung ergeben können. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gelernt haben aus den Monaten, die diese Ausstellung jetzt in den Schulen unterwegs ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierenden, das Thema aneignen und daraus was Eigenes machen. Und das wünschen wir auf jeden Fall auch dem Projekt, weil das, was jetzt aufgenommen wird und diskutiert wird von den Jugendlichen, das ist eben mit Sicherheit auch das, was in irgendeiner Form prägt und dann mitgenommen wird auf die weitere Laufbahn, wo immer die dann auch hinkommt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, so eine Erfahrung dann auch mitzunehmen.
Insofern hoffe ich, dass die Ausstellung selber auch über Münster wirkt. Und da haben wir auch schon Erfolge, dass sie also sozusagen nicht nur hier im Stadtraum Münster verbleibt, sondern auch im Münsterland und vielleicht darüber hinaus gefragt wird. Zumindest haben wir da auch von einigen schon entsprechende Anzeichen. Und zum anderen haben wir eine eigene Homepage, das hast du am Anfang auch erwähnt. Und diese Homepage beinhaltet neben den Materialien auch Projekte anderer Orte, anderer Institutionen, mit denen wir in Kontakt treten wollen, zum Teil schon in Kontakt getreten sind, um das Thema auch zu verbreitern innerhalb der historischen Forschung und zu fragen, inwiefern wir gerade über lokale oder regionale Forschung zu diesem Thema auch nochmal ganz neue Themen aufschließen können zum Thema Queerness in Deutschland.
Regionalgeschichte auf die Ohren.